Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers, schönen guten Tag. Ab jetzt im März soll auch in Hausarztpraxen geimpft werden. Ich spreche darüber gleich mit einem Allgemeinmediziner aus Nordwestmecklenburg, der das in einem Pilotprojekt schon seit Januar praktiziert. Außerdem schauen wir nach Sachsen-Anhalt, wo im Landeskriminalamt aus Versehen 40.000 Daten über Straftäter voreilig gelöscht worden sind. Und wir schöpfen Hoffnung mit Blick auf das oberbayerische Fürstenfeldbruck, wo fast 2000 Bürgerinnen und Bürger sich engagieren, um in Corona-Zeiten ihren Mitmenschen zu helfen. Deutschland ist zu langsam bei den Corona-Impfungen, darin sind sich wohl mittlerweile alle einig. Das soll sich aber ändern, verspricht der Bundesgesundheitsminister. Erstens werde es im zweiten Quartal dieses Jahres mehr Impfstoff geben. Zweitens sollen bald auch die Hausärzte mitimpfen. Bisher finden Corona-Impfungen nur in den Impfzentren oder vor Ort in Heimen statt. Eine Praxis, die jetzt schon impft, weil sie Teil eines Modellprojektes in Nordwestmecklenburg ist, ist die Hausarztpraxis Neuburg im gleichnamigen Örtchen bei Wismar. Und ich konnte kurz vor der Sendung den zuständigen Allgemeinmediziner Dr. Fabian Holbe sprechen. Herr Dr. Holbe, Sie impfen bereits seit Ende Januar. Wie wird das Impfangebot angenommen?
Das Impfangebot wird von den Patienten ganz positiv aufgenommen. Wir hatten bisher in der ganzen Zeit nur einen einzigen Patienten, der seinen Termin nicht wahrgenommen hat. Und selbst für den Patienten haben wir noch eine 100-Jährige als Ersatzkandidat gefunden. Das heißt, wir haben bisher noch keine einzige Impfdosis wegschmeißen müssen.
Wer kommt denn zu Ihnen? Wer geht nicht ins Impfzentrum?
Grundsätzlich war unser Ansatz, den Patienten eine möglichst niederschwellige Möglichkeit zu geben, an eine Impfung zu kommen. Das heißt, unsere Zielrichtung war, in dem ersten Anlauf die über 80-jährigen Gebrechlichen zu erreichen, die vielleicht wegen Transportmöglichkeiten oder wegen Bedenken, wegen unklarer Abläufe sich nicht ins Impfzentrum trauen. Und denen wollten wir eine Möglichkeit bieten, bei einem ihm bekannten Arzt oder zumindest in einer bekannten Umgebung eine Impfung zu bekommen. Und die Patienten werden von der Hotline genauso einbestellt wie die Patienten für das Impfzentrum auch. Das heißt, die Patienten bekommen einen Brief vom Land mit der Aufforderung, sich bei der Hotline zu melden und werden dann von der Hotline je nach Wunsch des Patienten disponiert.
Wenn jetzt mehr Hausarztpraxen beginnen zu impfen, wie ist Ihre Erfahrung oder Ihre Prognose? Wird dann die Impfkampagne in der Bundesrepublik deutlich vorankommen?
Wir werden einen enormen Geschwindigkeitsbonus erreichen, insbesondere seitdem der Astra-Impfstoff jetzt ja auch für die über 65-Jährigen freigegeben ist. Was für mich noch eine große Herausforderung aktuell ist, ist die Engstelle der Hotline. Das heißt, im Moment müssen die Patienten sich ja noch zentral melden, um an einen Termin zu kommen. Das ist auch in der Anfangsphase notwendig, weil wir als Hausärzte ungern Patienten abweisen und sagen, ihr seid jetzt noch nicht dran. Wenn wir jetzt in der Risikogruppe 2, der Priorisierungsgruppe 2 angekommen sind, wird das schon ein ganzes Stück leichter. Und dann denke ich, ist es alternativlos zu sagen, wir Hausärzte, die wir auch die Informationen über die Vorerkrankung der Patienten haben, sollten dann auch die Impfung vornehmen. Der Alternativplan sieht ja vor, dass wir Atteste ausstellen für die Patienten und damit attestieren, wie krank sie sind und wie notwendig wir es halten, eine Impfung vorzuziehen. In der Geschwindigkeit, in der ich so einen Attest ausgefüllt habe, habe ich bestimmt auch die Impfung verteilt.
Aber Sie haben ja auch noch einen regulären Praxisbetrieb, der weiterlaufen muss. Ich nehme an, das Impfbedürfnis in Deutschland ist mittlerweile sehr hoch. Sehen Sie da nicht auch eine Menge Schwierigkeiten und Stress auf sich zukommen?
Das ist eine epische Aufgabe, vor der wir stehen. Und ich mache mir da nichts vor, das ist eine Menge Arbeit. Wir wollen ja nicht wie bei einem Grippeimpfstoff von einer Impfung ausgehen, sondern wir müssen ja davon ausgehen, dass wir bei den allermeisten Impfstoffen, die wir zur Verfügung haben werden, auch eine Wiederholungsimpfung anbieten müssen. Und wir wollen eine Impfquote von 70% erreichen. Und das ist nicht wenig. Und da werden wir noch viel, viel Zeit und Mühen drauf investieren müssen.
Aber was bedeutet das für Ihren Praxisbetrieb ganz konkret? Müssen da andere Sachen dann auch zurückstehen für diese nationale Aufgabe?
Dafür bin ich durchaus bereit, auf andere Sachen zu verzichten. Es gibt ja immer Möglichkeiten, hier und da noch ein paar Minuten herauszusparen aus dem Zeitkontingent. Im Moment ist es so, dass ich das letztendlich am typischen Mittwochnachmittag der Hausärzte mache. Da hätte ich sonst vielleicht Fahrradbelastungsuntersuchungen gemacht. Das muss man halt gegeneinander abwägen, was jetzt das aktuell schwerwiegendere Problem ist. Und bei leicht zumindest steigenden Inzidenzzahlen müssen wir irgendwie versuchen, eine Riegel vor die Tür zu kriegen.
Der Bundesverband der Deutschen Hausärzte sagt, Hausärztinnen und Ärzte könnten eigentlich sofort anfangen, in der Fläche zu impfen. Es fehle mal wieder eine Verordnung, also die deutsche Bürokratiebremse. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Holbe?
Die Impfverordnung ist aktuell noch unser Problem. Nach der aktuell gültigen Impfverordnung dürfen wir in der Funktion Hausarzt nicht impfen. Deswegen haben wir uns diese alternative Strecke gebaut, zu sagen, wir impfen im Auftrag des Gesundheitsamtes. Das heißt, ich sitze hier gerade gar nicht als Hausarzt, wenn ich impfe, sondern ich sitze eigentlich als gesundheitsamtsunterstützender Arzt. Wenn die Impfverordnung dahingehend geändert wird, dass alle Hausärzte impfen können, werden das natürlich auch alle tun wollen. Wenn dafür genug Impfstoff da ist, dann macht das auch Sinn. Und dann können wir ganz schnell ganz viel Tempo aufnehmen.
Vielleicht noch eine Frage zu den Schnelltests. Die Hausarztpraxen sollen ab Montag diese ja auch anbieten. Kriegen Sie das dann alles geregelt mit den Impfungen und den Schnelltests und dem normalen Angebot einer Hausarztpraxis?
Wir haben die Schnelltests schon seit mehreren Monaten inzwischen in der Praxis. Bisher war es so, dass es nur ganz ausgewählte Gruppen gab, die wir mit dem Schnelltest testen durften. Der überwiegende Teil wurde mit PCR-Tests getestet. Das ist für uns zeitlich weniger aufwendig, muss ich sagen, als ein Schnelltest. Wenn wir jetzt wirklich in einem ganz großen Umfang Schnelltests anbieten sollten, also sprechen wir von 40, 50 am Tag, werden wir sicherlich die allermeisten Hausarztpraxen an den Rand ihrer Kapazität bringen, weil letztendlich ist es so, dass ich für jeden Schnelltest eine Person abstellen muss, die natürlich den Test macht, die Zeit stoppt. Natürlich kann ich mehrere Tests gleichzeitig machen, aber das ist ja dann auch ein unglaubliches hohes Aufkommen an Patienten in einer Hausarztpraxis, was ich ja im Moment aus bekannten Gründen gar nicht möchte. Also da bin ich noch ein bisschen gespaltener Meinung. Ich halte diese Tests für einen wichtigen zusätzlichen Hilfsanker in der Bekämpfung dieser Pandemie. Die praktische Umsetzung bereitet mir im Moment noch ein bisschen Bauchschmerzen.
Dankeschön. Dr. Fabian Holbe war das, Allgemeinmediziner von der Hausarztpraxis Neuburg in Nordwestmecklenburg. Fingerabdrücke und Lichtbilder, sowas sind erkennungsdienstliche Merkmale von Straftätern, die die Polizei in ihren Datenbanken abspeichert. Allerdings müssen diese Datensätze regelmäßig gelöscht werden, wenn die Straftat zum Beispiel Jahre her ist und derjenige seitdem nicht mehr straffällig geworden ist. In Sachsen-Anhalt ist da nun ziemlich was schiefgegangen. Aus Versehen hat das Landeskriminalamt auf einen Schlag 40.000 dieser Straftäterdaten gelöscht. Rein von der Aufbewahrungsfrist her standen diese Daten zwar zum Löschen bereit, aber vorher hätten sie geprüft werden müssen, ob sie zum Beispiel bei Wiederholungstätern noch hätten aufbewahrt werden müssen. Diese Löschplanne ist heute Thema auch im Landtag von Sachsen-Anhalt in einer Sondersitzung des Innenausschusses. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach berichtet.
40.000 Straftäterdaten sind weg, gelöscht auf einen Schlag. Das musste das Landeskriminalamt auf Nachfrage der Magdeburger Volksstimme zugeben. Es geht um die sogenannte E-Gruppe, also erkennungsdienstliche Merkmale, Tattoos, Narben, Fotos, Fingerabdrücke. 60.000 dieser Datensätze hat das LKA davon gespeichert, zwei Drittel davon, rund 40.000, sind nun gelöscht. Zwar hatten alle diese Daten die Löschfrist erreicht, aber, und hier wird es brisant, sie hätten vorher durchgesehen werden müssen, ob einzelne von ihnen nicht doch länger aufbewahrt werden sollen. Daten von Wiederholungstätern zum Beispiel. Sachsen-Anhalts Innenminister heißt Michael Richter. Der CDU-Mann hat das Amt erst vor 3 Monaten von Holger Stahlknecht übernommen. Richter ist nun Doppelminister bis zur Landtagswahl im Juni, Finanz- und Innenminister. Kein Wunder also, dass Richter sich erstmal in die Materie einarbeiten musste. Anfang dieser Woche verspricht er bei einem Pressegespräch Aufklärung.
Klar ist, dort ist erheblicher Handlungsbedarf. Es gibt in den Arbeitsabläufen Fehler und es sind Daten gelöscht worden, deren Daten letztlich schon aufgrund der Löschungsfrist schon überzogen waren. Man hätte viel früher prüfen müssen, ob diese Daten gelöscht werden können oder nicht gelöscht werden können.
Diese Prüfung hätte schon im Oktober stattfinden sollen. Passiert ist nichts. Und womöglich sind wichtige Daten über mögliche Wiederholungstäter weg. Zwar seien DNA-Spuren und Fahndungsdaten noch da, doch der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft in Sachsen-Anhalt, Olaf Sendel, befürchtet, dass der Schaden groß ist.
Wenn Sie also an einem Tatort Spuren nehmen und gesichert haben, dann benötigen Sie natürlich die Vergleichsspuren von dem, von dem Sie vermuten, dass er sein könnte, oder das macht ja auch ein Computer, der dann also in Verbindung gebracht wird, ein sogenannter Spuren-Personentreffer. Oder wenn jemand Opfer einer Straftat geworden ist und einen Verdächtigen identifizieren soll, dann braucht man schon die Aufnahmen für eine Wahrlichtbildverlage, also Vergleichsaufnahmen, damit das Opfer dann sagen kann, ja, der unter Nummer 5 war das dann vielleicht.
Das LKA will sich auf Anfrage vorerst nicht zu den Auswirkungen äußern. Nur so viel, die gelöschten Daten lassen sich wiederherstellen. Es gibt eine Sicherungskopie beim BKA. Bei der Wiederherstellung müsse man aber genau hinschauen, sagt Innenminister Richter.
Wenn wir Daten wieder sozusagen aktiv schalten, die eigentlich hätten gelöscht sein müssen, da müssen wir auch nochmal gucken unter dem Datenschutz, dass da auch, wie gesagt, wir kein so großes Problem bekommen.
Das eigentliche Problem, seit 2018 sind die Landeskriminalämter per Gesetz dazu verpflichtet, die Löschfristen der Straftäterdaten zu überprüfen. Das LKA in Magdeburg hat diese Vorgabe ignoriert, bis Anfang des Jahres ein Dezernatsleiter des LKA die Löschtaste gedrückt hat. Das ist die Erkenntnis der Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag. In der Zeit von 2018 bis 2020 war allerdings nicht Michael Richter, sondern sein Vorgänger Stahlknecht im Amt. Politisch verantwortlich sei der neue Minister nicht zu machen, heißt es von der mitregierenden SPD. Deren Innenpolitik-Experte sieht den Fehler beim LKA und fordert, bei der Wiederherstellung der Dateien dürfe der Datenschutz nicht zum Täterschutz werden. Und Oppositionspolitikerin Henriette Quade von der Linkspartei fragt sich, was ist eigentlich bei der Law-and-Order-Partei CDU los?
Da muss sich der Innenminister ernsthaft die Frage stellen, welche Autorität er eigentlich in seinen Behörden hat und ob die nicht ein Eigenleben führen. Oder aber, es gab doch eine Information, weil ich finde es sehr, sehr schwer vorstellbar, dass bei einem so schwerwiegenden Vorgang es keinerlei Informationen an die Hausspitze und das Innenministerium gegeben haben soll. Dann wäre die Darstellung, die wir jetzt hier haben, falsch. Beides ist ein Skandal, beides ist außerordentlich besorgniserregend und beides erfordert eine dringende Aufarbeitung.
Die Linke fordert nun Akteneinsicht im Innenministerium. Und was eine Wiederherstellung der 40.000 Straftäterdaten durch Sicherungskopien beim BKA in Wiesbaden angeht, auch die sei problematisch.
Wieso sind eigentlich Daten, die wegen Ablauf der Löschfristen gelöscht wurden, wiederherstellbar? Das ist eine Frage, die auf Bundesebene gestellt werden muss, was dann eigentlich in der BKA-Datenbank los ist und ob es so ist, dass sämtliche gelöschten Daten dort einfach weiter existieren.
Die Fragezeichen nach der heutigen Sondersitzung sind nicht kleiner geworden. Bis Ende März stellt das Innenministerium in Aussicht, können die 40.000 gelöschten Straftäterdaten technisch wiederhergestellt werden. Ob das juristisch auch wasserdicht ist, das muss wie vieles in dieser Datenaffäre in Sachsen-Anhalt noch geklärt werden.
Und wir gehen zurück zum leidigen Corona-Thema, aber diesmal zum Wochenausgang mit guten Nachrichten. Unser Landeskorrespondent in Bayern, Michael Watzke, hat in der kleinen oberbayerischen Stadt Fürstenfeldbruck eine Initiative gefunden, ein Netzwerk aus Nachbarschaftshilfe und Dienstleistungen, das ohne die Krise nicht entstanden wäre. Ein Beispiel für gesellschaftlichen Zusammenhalt, das auch zu unserer Deutschlandfunk-Denkfabrik passt, auf der Suche nach dem Wir.
Ach, hallo Emmy, wo bist du? Hi.
Hi, warum? Ach, warte mal, ich muss die Kamera anmachen. Moment.
Soll ich meine auch
anmachen? Ja, du sollst deine bitte auch anmachen.
Ein Familien-Videocall quer durch Deutschland. Mutter Mandy Enders sitzt im bayerischen Fürstenfeldbruck. Tochter Emmy im thüringischen Schmalkalden.
Ich bin gerade bei meiner Oma und meinem Opa. Das bin ich schon seit Weihnachten. Hier kann ich gerade besser Homeschooling machen, weil mein Opa ist Mathelehrer.
Mutter und Tochter begegnen sich im Big Blue Button, einem virtuellen und vor allem datensicheren Online-Raum. Hier trifft sich die Elfjährige auch mit ihrer Mitschülerin Letizia, um ein Deutschreferat vorzubereiten.
Ich und Letizia sind schon in der Schule mal Freundinnen gewesen. Und als wir herausgefunden haben, dass wir ein Referat über Sagen machen sollten, da hat sie mich gefragt, ob wir zusammen machen wollen.
Dass Emmy auch im fernen Schmalkalden nicht den Kontakt zu Mama und Freunden in Fürstenfeldbruck verliert, verdankt sie Monika Graf, der Gründerin der örtlichen Corona-Nachbarschaftshilfe. Die hat mit ihrer ehrenamtlichen Initiative einen Internetserver eingerichtet,
wo wir bis zu 50 Arbeitsgruppen synchron parallel betreiben können. Am 4. Januar sind wir damit rausgegangen und dann haben uns auch schon die Eltern bestürmt, die diese ganzen Räume nutzen wollen und Kommunionsgruppen. Und also es gibt ganz viele verschiedene Vereinigungen, die irgendwas mit Bildung zu tun haben und die da jetzt total froh sind, dass sie darauf zurückgreifen können.
Aber Monika Graf vernetzt nicht nur die Jüngsten. Ihre Corona-Nachbarschaftshilfe verbindet auch die Ältesten. Mit 10 iPads und eigens gestalteter Software konnten die Bewohner des örtlichen Seniorenheims mittlerweile fast 200 Videocalls mit Verwandten führen. Eduard Fuderer zum Beispiel sieht und hört auf diese Weise regelmäßig seine Mutter.
Ich finde das Angebot ausgezeichnet. Vor allem ist es relativ einfach, wenn man schon nicht zusammenkommen kann, dass man halt zumindest miteinander ratschen kann und auch den Partner, in dem Fall meine Mutter, auch sehen kann.
Diese Senioren-Videocalls hat Monika Graf von der Corona-Nachbarschaftshilfe Fürstenfeldbruck zusammen mit Altenheimleiterin Anita Beer organisiert.
Da sind Tränen geflossen. Das war auch für mich das größte Lob, weil ich mir dann gesagt habe, das war richtig, was wir da gemacht haben.
Und so haben wir plötzlich eine Gruppe mit einem Durchschnittsalter von 86 Jahren in das digitale Leben eingeführt, wo man vor einem Jahr noch gesagt hätte, No-Go, da führt doch gar kein Weg hin.
Vor fast genau einem Jahr hatte die Regisseurin und Veranstaltungsmanagerin Monika Graf die Idee eines Nachbarnetzwerks für ihre 34.000 Einwohner Heimatstadt.
Am 12. März habe ich abends in den Tagesthemen gesehen, dass ab dem nächsten Tag in Bayern die Schulen geschlossen werden. Eine halbe Stunde später habe ich gedacht, ach, ich mache da jetzt mal so eine Helfergruppe auf Facebook, wie so eine Pinnwand. Hilfesuchende und Helfer können sich da treffen. Das ist bestimmt nicht verkehrt jetzt. Nachts um 22.30 Uhr habe ich das eingestellt und am nächsten Morgen waren schon die ersten 350 Helfer da.
Und das war erst der Anfang. Mittlerweile sind in Monika Grafs Helferdatei 1.800 Bruckerinnen und Brucker verzeichnet, so nennen sich die Bürger von Fürstenfeldbruck. Sie kaufen für Seniorinnen ein, organisieren Fahrdienste zu Impfterminen oder helfen Alleinerziehenden bei der Kinderbetreuung, wie Monika Merck, die auf Amelie und Mila aufpasst.
Die Mama musste arbeiten, gell? Deswegen hat die Mama Hilfe gebraucht in Corona. Und die Omas durften euch ja nicht sehen. Und dann hat die Mama über die Corona-Nachbarschaftshilfe um Hilfe gebeten. Und
so haben wir uns dann kennengelernt.
So haben wir uns kennengelernt.
Die inzwischen preisgekrönte Initiative von Fürstenfeldbruck bringt Generationen zusammen. Von der 6-jährigen Amelie bis zur 94 Jahre alten Rentnerin Angela Gückel, die regelmäßig Besuch von Monika Graf erhält.
Das ist für mich das Allerschönste, was ich jetzt in letzter Zeit überhaupt erlebt habe. Wenn ich meine Monika nicht hätte, dann wäre ich ein einsamer, alleiniger Mensch.
Das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Netzwerk, das man sich aufgebaut hat, die Freundschaften, die sich da gegründet haben, das ist unbezahlbar und das hätte es nie gegeben. Ich habe eine Nachbarin kennengelernt, die 2 Straßen weiter wohnt, die jetzt meine Stellvertreterin und eine meiner besten Freundinnen ist. Der bin ich davor 6,5 Jahre lang nie über den Weg gelaufen. Und das ist was, was sich auch in der ganzen Stadt bemerkbar macht, dass die Menschen zusammengerückt sind, dass auch jeder das Gefühl hat, wenn es bei mir mal brennen sollte, es wird immer jemanden geben, der mir hilft.
Auch nach Covid? Was wird aus der Corona-Nachbarschaftshilfe Fürstenfeldbruck, wenn Corona überwunden ist? Netzwerkgründerin Monika Graf sagt,
wir können gar nicht mehr aufhören. Wir haben ja jetzt seit einem Jahr so enge Kontakte zu so vielen Menschen geschlossen. Irgendwann wird vermutlich das Corona in unserem Namen vorne wegfallen. Dann geht's halt ohne Corona weiter.
Nachbarschaftshilfe im oberbayerischen Fürstenfeldbruck. Michael Watzke war vor Ort. Ich habe noch einen Hörtipp für morgen. Ab 9.10 Uhr können Sie unser Wochenendjournal hören. Mit Reportagen aus dem Land der Alleskönner. So jedenfalls sehen sich die Baden-Württemberger gern. Eine gute Woche vor der Landtagswahl schauen wir, was die Menschen im Südwesten Deutschlands umtreibt. Und das war's von Deutschland heute. Nach uns folgt Campus und Karriere mit Thekla Jana Mikrofon. Mein Name ist Ute Reckers. Tschüss und haben Sie ein schönes Wochenende.